Wir befinden uns in der Themenreihe von Haggai. Haggai, eine Stimme in der Krise. Haggai, das ist ein ganz, ganz kleines Buch in der Bibel, nur 2 Kapitel, und ist doch eingebettet in die riesengroße Geschichte Gottes mit seinem Volk. Vor allen Dingen zu der Zeit, als das Volk zurückkommt aus dem babylonischen Exil nach 70 Jahren, zurückkommt nach Jerusalem und wieder ihre Stadt aufbaut, ihren Tempel aufbaut, ihr Leben dort wieder aufbaut. In diese Zeit hinein spricht Haggai, 520 vor Christus, und seine Botschaft lässt sich eigentlich relativ klar zusammenfassen: Macht Gott wieder zur Priorität. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, okay, Haggai selber, so ein kleines Buch, woher wissen wir die ganze Geschichte drumherum? Da müssen wir in ein anderes Buch schauen, in das Buch Esra, der erzählt die ganze Geschichte, wie das Volk sich wieder auf den Weg macht, wie sie zurückkommen nach Jerusalem, wie sie anfangen zu bauen, das Fundament für den Tempel, den Altar für den Tempel. Und dann gibt es einen Baustopp. Feinde kommen von außen, die Menschen vor Ort fangen erstmal wieder an, ihre eigenen Häuser aufzubauen. Und dann tritt Haggai auf und sagt da was dazu. Und Conny hat uns letzte Woche mit hineingenommen, wie Haggai in Kapitel 1 den Zeigefinger auspackt und das Volk darauf anspricht und sagt: Warum baut ihr denn nicht weiter am Haus Gottes? Warum baut ihr eure eigenen Häuser, aber das Haus Gottes steht da unvollendet? Was sind denn eure Prioritäten? Und er fordert das Volk auf, sich umzuschauen und zu sagen: Merkt ihr nicht, ihr habt Gott nicht zur Priorität gemacht und jetzt geht es euch schlecht. Also macht Gott wieder zur Priorität und dann schauen wir mal, was passiert. Und Conny hat uns gefragt, wie es mit unseren Prioritäten ist, mit unserer Herzenshaltung, wie es um Gottes Haus und uns bestellt ist. Bei Haggai damals zeigten seine Worte Wirkung. Die Leute fangen weiter an, den Tempel aufzubauen. Es geht weiter. Und wir lesen es dann bei Esra und später auch bei Nehemia, das ist der Typ, unter dem dann auch die Stadtmauer Jerusalems wieder aufgebaut wird, dass das Volk nicht nur den Tempel aufbaut, sondern sich auch innerlich wieder Gott zuwendet und sagt: Wir wollen wieder als dein Volk leben. Du sollst unser Gott sein und wir wollen diesen Bund wieder leben. Aber bis das soweit ist, dauert es noch einen Moment. Noch befinden sie sich in der Krise. Drumherum sind Feinde, die wollen nicht, dass sie sich wieder aufbauen. Dazu hat es die letzten Jahre nicht wirklich geregnet, sie haben eine Dürre, Missernten. Und vielleicht geht es den Menschen innerlich auch nicht so gut. Ich meine, sie wohnen da, wo Trümmer liegen, wo seit 70 Jahren Trümmern sind. Und vielleicht denken manche voll Schmerz daran zurück, wie schön es früher in Jerusalem war. Während andere das frühere Jerusalem gar nicht mehr kennen, nur aus Erzählungen und ihr ganzes Leben eigentlich woanders gelebt haben und sich jetzt ein neues Leben aufbauen müssen, mitten zwischen diesem Trümmerfeld. Und dann kommt auch noch ein Prophet und sagt: Ihr habt übrigens Probleme mit eurer Herzenshaltung. Ist jetzt nicht so unbedingt die Botschaft, die man hören möchte. Aber sie nehmen das ernst und sie fangen an, weiter zu bauen. Und dann redet Gott wieder zu ihnen. Und wir springen ins 2. Kapitel. Ich lese euch die ersten 2 Sätze vor. Am 21. Tag des 7. Monats sandte der Herr eine Botschaft durch den Propheten Haggai. Sag Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, Statthalter von Juda, und Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohepriester, und dem übrigen Volk. Gott wendet sich ihnen wieder zu. Gott redet erneut. Und er spricht die politische Führung an, er spricht die geistliche Führung an und das Volk direkt. Und er sagt Folgendes, ihr könnt weiter mitlesen: Gibt es jemanden unter euch, der sich noch an dieses Haus erinnert und daran, wie herrlich es früher einmal war? Welchen Eindruck macht es heute auf euch? Sieht es nicht jetzt nach nichts aus? Ist auch nicht so die ermutigende Rede Gottes an das Volk. Jetzt haben sie schon angefangen, sein Haus, seinen Tempel wieder aufzubauen. Und dann fragt Gott: Sieht es jetzt nicht nach nichts aus? Könnte man einen Vorwurf raushören. Vielleicht ist es aber auch einfach normal, dass während der Bauphase, die von euch, die schon gebaut haben, wissen das, es sieht zwischendurch chaotisch aus und manchmal fragt man sich: Daraus soll mal das entstehen, was hier auf dem Plan ist? Kann ich mir noch nicht vorstellen. Vielleicht merken sie aber auch wirklich beim Bauen: Irgendwie schaffen wir das gerade nicht. Wir haben so ein großes Vorbild, was hier draus werden soll. Aber irgendwie werden wir dem nicht gerecht. Wir schaffen das gar nicht, das umzusetzen. Ich weiß nicht, was die Gründe sind, dass es in dem Moment erstmal nach nichts aussieht. Aber wir haben vorher gehört, wie wichtig es für das Volk ist, wieder den Tempel aufzubauen. Da hängt für sie so viel dran, sich Gott wieder aktiv zuzuwenden, seinen Tempel aufzubauen, dass sie hoffen, dass er dann auch wieder Ernte und gutes Leben möglich ist und Gott sie wieder mehr segnet. Und jetzt guckt er drauf und sagt, das sieht nach nichts aus. Also, wenn ich damals dabei gewesen wäre, ich glaube, ich wäre da ziemlich entmutigt gewesen. Vielleicht auch enttäuscht. Vielleicht kennt ihr so Momente, wo ihr merkt, das, was ihr tut, reicht irgendwie gerade nicht aus. Irgendwie reicht die Kraft nicht aus, das umzusetzen, was man gerne umsetzen möchte. Die To-Dos sind so viele oder das Endprojekt ist so groß und irgendwie sieht es nicht so aus, als könnte man das jemals erreichen. Vielleicht fehlt zwischendurch auch einfach die Motivation. Ich kann es mir eh nicht vorstellen, wie es mal werden soll. Vielleicht sind es die Umstände, die irgendwie ein schönes Bauen an diesem einer Sache erschweren. Es ist ja genug drumherum los. Und manchmal kommt es zu diesen Momenten, dass man sich so denkt, also irgendwie sieht es jetzt nach nichts aus. Irgendwie ist es nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist nicht so der Fortschritt, den wir sehen wollen. Ich bin nicht so unterwegs, wie ich es gern hätte. Und dann, was ist dann? Gott sagt nicht, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt pack noch mal richtig an. Sondern er sagt Folgendes. Doch fasse Mut, Zerubabel, spricht der Herr. Fasse Mut, Jeschua, Sohn Jozadaks, hohe Priester. Fasse Mut, Volk, das im Land lebt, spricht der Herr. Und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Allmächtige. Und ich stehe zu meinem Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Und mein Geist hat seinen Platz in eurer Mitte. Deshalb fürchtet euch nicht. Gott spricht direkt rein in diese neuere Krise. Ja, es sieht nach nichts aus, die Baustelle gerade. Aber fasse Mut. Fasse Mut, gib nicht auf. Arbeite weiter. Warum? Weil Gott selber mit dabei ist. Weil seine Gegenwart den Unterschied macht. Er spricht dem Volk jetzt schon zu, wie er es damals beim Auszug aus Ägypten gemacht hat, dass er genauso noch da ist, dass sein Wort noch genauso gilt, seine Verheißung genauso gilt und dass er seinen Platz in ihrer Mitte hat. Bei dem Projekt, diesen Tempel wieder aufzubauen, ging es ja genau darum, dass Gott wieder sein Haus in Besitz nehmen kann, seine Wohnstätte mitten in seinem Volk. Und wenn dieser Bau gerade ein bisschen kriselt und Gott jetzt zuspricht, ich habe meinen Platz bei euch, ich bin da. Das ist eine ganz große Entlastung. Und das Schöne ist, diese Zusagen hat sich nicht geändert. Ich fasse hier auf dem nächsten Folie noch mal ein bisschen mehr zusammen. Sie gilt uns genauso. Egal in welchen Krisen du drin steckst, fasse Mut. Fasse Mut, oder Luther übersetzt es mit sei getrost. Fasse Mut, denn Gott ist dabei. Ob das jetzt bei der Schule ist, bei den Matheaufgaben, ob das bei den Rechnungen ist, die sich türmen und irgendwie nicht bezahlt werden können, ob das bei den Kindern ist, um die man sich Sorgen macht, ob das bei den Eltern ist, die man pflegt, auf der Arbeit, zu Hause, im Haushalt, wo immer die ganzen Krisen auftauchen. Wo immer wir merken, wir kommen zu kurz mit dem, was wir alles an eigener Kraft reinstecken können. Da spricht Gott zu, fasse Mut, sei getrost, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, ich bin da, ich der Allmächtige, ich bin da. Er trägt durch, wie er es von alters her gemacht hat, wie er sich seinem Volk immer wieder zugewandt hat. Wendet er sich auch uns zu. Wenn man das noch nicht erlebt hat, dann klingt so ein Zuspruch wie fürchte dich nicht oder fasse Mut ein bisschen wie so eine abgetroschene Floskel. Ja, okay. Kann ich ja mal versuchen, schön, wenn Gott da ist, ich muss jetzt trotzdem irgendwie weiter durchkommen durch diese Krise. Aber wenn man das mal erlebt hat, wie sehr einen das durchträgt und was es für einen Unterschied macht, wenn Gott sagt, ich bin da, dann hat das eine ganz, ganz andere Wirkung. Und es ist der beste Zuspruch, der passieren kann, wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, ich helfe dir, ich trage dich durch. Und ich möchte euch Mut machen, später nach dem Gottesdienst oder auch unter der Woche miteinander zu reden, euch davon zu erzählen, wo Gott, und manchmal muss man dann auch ehrlich sein und sagen, ja, ich hatte eine Krise, aber wo Gott euch durch Krisen hindurchgetragen hat und anderen damit Mut zu machen, dass Gott da ist, dass er durchträgt durch diese Krisen, dass wir nicht stehen bleiben müssen und mutlos sind angesichts der ganzen Baustellen um uns herum, sondern dass wir mutig weitergehen können, Schritt für Schritt, Stein für Stein, in der Gewissheit, dass Gott selber mitgeht. Ich habe ein Zitat gelesen die Tage, da hieß es, du hast schon so viel mit Gott erlebt, jetzt tu doch nicht so, als wäre diese Krise das Kapitel, in dem er plötzlich aufhört, treu zu sein. Du hast doch schon so viel mit Gott erlebt. Denkst du wirklich, jetzt hört er auf, treu zu sein? Wir haben vorhin gesungen von der Goodness of God, wie Gott uns durchträgt. Seine Güte, die uns umgibt. Das Gute, das er uns immer wieder schenkt, auch und manchmal vielleicht gerade mitten in den Krisen. Er sagt, er ist da. Und seine Gegenwart verändert alles. Vielleicht auch schon, wie wir eine Situation sehen. Also ganz praktisch an dem Beispiel derer, die den Tempel gebaut haben. Es macht einen Unterschied, ob ich da hingehe und denke, okay, heute muss ich 50 Steine verarbeiten. Oder ob ich da hingehe und sage, okay, ich baue jetzt an dem Ort, an dem Gott wohnt. Da sind wir wieder bei der Frage der Herzenshaltung. Und ob ich da hingehe und sage, okay, ich alleine muss diese Steine irgendwie bewegen. Oder ob ich weiß, der allmächtige Gott selber wird mir helfen, diese Steine zu bewegen. Gott sagt, er ist da. Er hat seinen Platz mitten bei den Menschen. Und seine Gegenwart bringt den entscheidenden Unterschied. Und er legt sogar noch eins drauf. Der Text geht weiter. Ihr könnt mitlesen. Denn so spricht der Herr, der Allmächtige. In Kürze werde ich den Himmel und die Erde noch einmal erschüttern, sodass Meere und Festland beben werden. Okay, das klingt kurz nach Krise, aber es geht weiter. Die Völker werde ich aufrütteln und die Schätze aller Nationen werden kommen. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr, der Allmächtige. Das Silber gehört mir und das Gold gehört mir, spricht der Herr, der Allmächtige. Die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als seine vergangene Herrlichkeit, spricht der Herr, der Allmächtige. An diesen Ort werde ich Frieden bringen. Dies sagt der Herr, der Allmächtige. Wie oft will man in einem Text sagen, der Herr, der Allmächtige? Ja, oft. Warum? Der Herr, der Allmächtige, der Herr, da steht Gottes Eigenname im Original. Dafür hatte man zu viel Ehrfurcht, den wirklich auszusprechen. Und hier, wo der Allmächtige steht, stand Zebaoth. Das ist, übersetzt heißt das so viel wie Herr der Herrscharen. Himmlischen Herr der himmlischen Herrscharen. Also der, der wirklich alle Macht hat, alles befehligen kann. Der Allmächtige. Mächtiger als alles andere. Gott selbst. Und er greift ein. Und er spricht rein in diese Situation. Dieser mächtige Gott spricht mitten hinein in die Krise, mitten hinein in das Unvermögen und die Unzulänglichkeiten und sagt, ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Und vielleicht kommt es manchmal gar nicht auf das an, was wir leisten, sondern auf das, was Gott tut. Wir Wir können unser Bestes geben. Wir bereiten den Rahmen, aber Gott füllt, Gott tut. Er tut so viel mehr, als wir tun könnten. Und er sagt, er wird dieses Haus mit seiner Herrlichkeit füllen. Herrlichkeit. Die größte Herrlichkeit, das ist seine Anwesenheit. Und er spricht zu, ich werde da sein, mitten unter euch. Und ja, er spricht auch von irdischen Reichtümern, von Gold und Silber, das er sammeln wird, wieder in diesem Haus. Gerade hat er noch über diesen angefangenen Tempelbau gesagt, naja, es sieht nach nichts aus. Und jetzt wird er sagen, aber die Herrlichkeit wird so viel größer sein. Größer als das, was ihr euch vorstellen könnt, größer als das, was vorher war. Er wird es so viel herrlicher machen. Und da kommen wir an einen spannenden Punkt. Denn das ist eine prophetische Zusage. Und Prophetien haben manchmal den Effekt, dass sie über mehrere Dimensionen gehen. Also ganz konkret, ja, für den Tempel, den sie jetzt aufgebaut haben, da kamen auch wieder Gold und Silber zurück, da kamen wieder Schätze. Aber auch dieser Tempel wurde 70 nach Christus wieder zerstört. Der steht nicht mehr. Von dieser zukünftigen Herrlichkeit ist nicht so viel übrig geblieben. Aber wir haben noch viel mehr Prophetien über das zukünftige Jerusalem und die Herrlichkeit, die dann sein wird am Ende der Zeiten. Und dann, wenn Gott komplett da sein wird, unter seinem Volk wohnen wird, wir bei ihm sein werden in Ewigkeit, dann ist die Herrlichkeit vollkommen. Und auch der Frieden. Und er sagt es hier schon am Ende, an diesen Ort werde ich Frieden bringen. Frieden. Auch das so etwas Großes. Und ja, für die Menschen, die damals diesen Tempel weitergebaut haben, für die war Frieden vielleicht auch einfach schon der Wunsch, dass die Feinde aufhören zu nerven und dass es endlich mal wieder regnet und sie wieder was zu essen auf dem Tisch haben. Aber Frieden geht so viel weiter. Frieden geht so viel tiefer in unsere Herzen hinein. Frieden ist ganzheitlich, allumfassend. Und Frieden ist in Verbundenheit mit Gott. Und deswegen möchte ich gerne von dieser Zusage des Friedens die Brücke schlagen, von damals, 520 vor Christus, zu uns heute, die wir hier jetzt sitzen und gleich noch zusammen Abendmahl feiern werden. Frieden. Was Haggai hier anteasert an Frieden, ist ja erstmal ein kleiner Ausblick in diese große Zukunftsperspektive. Und Haggai trat nicht alleine auf. In Esra lesen wir, dass Haggai und Sacharja gemeinsam aufgetreten sind. Sacharja ist ein anderes Prophetenbuch, hat deutlich mehr Kapitel, hat ein paar ziemlich wilde Bilder zwischendurch drin. Aber Sacharja hat auch sehr, sehr viele prophetische Worte. Und er hat Haggai, der ja eigentlich da stand und sagte, Leute, jetzt macht Gott bitte wieder zu eurer Priorität. Den hat Sacharja ergänzt mit ganz vielen Zusprüchen. Und er spricht ihnen zu, jubelt und seid fröhlich. Ich komme, um in eurer Mitte zu wohnen, spricht der Herr. Nicht durch das Gesetz und Kraft, sondern durch meinen Geist wird Veränderung geschehen. Er verheißt Verheißungen für Jerusalem und den neu gebauten Tempel. Er sagt, ihr seid mein Volk, ich bin euer Gott. Geht mit neuem Mut an die Arbeit. Ähnlich wie Haggai auch schon gesagt hat, arbeitet weiter. Und dann redet Sacharja ganz viel über Gott, der am Ende retten wird, erlösen wird, Erbarmen dem Volk schenkt und in der Endzeit über alles regieren wird. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo habe ich Sacharja schon gehört? Dann vielleicht aus der Ostergeschichte. Wenn das heißt, wenn Sacharja vorhersagt, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Oder ein Tick vorher beim Sonntag. Sacharja war der, der sagte, euer zukünftiger König wird auf einem Esel nach Jerusalem reiten. Und in diesem Kontext sagt er dann auch, euer König wird den Völkern Frieden verkünden. Da ist er wieder, dieser Frieden. Dieser Frieden, der im Alten Testament sehr eng verbunden ist mit dem Tempel, mit Jerusalem und dem künftigen König. Und wenn wir dann ins Neue Testament springen, dann nehmen wir diese Verheißung des künftigen Königs, der Frieden bringt, sagen, das hat Jesus erfüllt. Jesus, der kam und sagte, meinen Frieden gebe ich euch. Und über den es dann in Epheser 2 heißt: Er ist gekommen und hat Frieden verkündet. Denn durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle zum Vater kommen. Dieser Frieden für uns fängt damit an, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Dass er für uns gestorben ist und dieser Vorhang im Tempel, wo Gott sich hinter dem Vorhang zurückgezogen hat und gesagt hat, ich bin zu heilig, ich bin bei euch, aber ich bleibe hinter diesem Vorhang. Dieser Vorhang zerriss, als Jesus starb. Und mit Pfingsten, als der Heilige Geist zu uns kam, beginnt dieser Punkt, dass er in uns wohnt. Dass wir nicht mehr losgehen müssen zu einem Tempel, um Gott zu begegnen oder um zu sagen, okay, das ist der Ort, wo Gott wohnt, auch wenn man ihn überall sonst schon getroffen hat, sondern er wohnt in uns. Durch den Heiligen Geist und durch das, was Jesus für uns getan hat. Weil er am Kreuz gestorben ist, weil er auferstanden ist und zu Gott aufgefahren ist, haben wir Zugang zu diesem Frieden. Haben wir Zugang in die Gegenwart Gottes. Und damit gelten diese ganzen Zusagen auch für uns. Gott, der Allmächtige, der in dir wohnt, sagt, ich bin da. Mit meiner Kraft, mit meinem Frieden. Egal, welche Krisen dir heute begegnen werden, ich bin da. Gott, der durchaus auch mal sagt, okay, hier ist eine Krise. Er nennt die Dinge beim Namen, die Dinge, die nicht gut laufen, die Dinge, die anders sein sollten. Aber er sagt, ich bin da und ich helfe dir, die Dinge zu verändern. Er, der derselbe ist, vom Anfang der Welt, durch die ganzen Geschichten, die wir über ihn kennen, bis in Ewigkeit. Er möchte in dir leben, dir Frieden schenken, dir nahe sein. Glaubst du das? Wir müssen heute nicht mehr einen Tempel wieder aufbauen, um zu zeigen, wie wichtig uns Gott ist. Aber auch wir sollen und dürfen mit unserem Leben zeigen, welchen Stellenwert er für uns hat. Und wir dürfen antworten auf das, was er für uns gibt. Und das wollen wir jetzt machen. Wir werden jetzt eine Zeit haben, in der wir gemeinsam das Abendmahl feiern werden. Das Abendmahl, das genau dafür steht, dass Jesus für uns gestorben ist. Dass er alles hingegeben hat, um uns den Weg zum Vater frei zu machen. Wir werden dazu Lieder singen, um Gott die Ehre zu geben, ihn anzubeten. Und ihr dürft hier drüben zur Mareike kommen und für euch beten lassen, wenn ihr euch ganz persönlich auch einen Segen abholen möchtet. Oder wenn ihr sagen möchtet, okay, ich möchte vielleicht eine Krise selber noch vor Gott bringen und mir zusprechen lassen, dass er mit reingeht. Und ihr, die gleich diese Zeit gestaltet, ihr dürft schon auf eure Plätze gehen. Ihr dürft nach dem Gottesdienst drüber reden, was ihr vielleicht mit Gott erlebt habt. Und ihr dürft es mit in die neue Woche nehmen, dass Gott mit euch geht, dass er euch zuspricht, fasse Mut, sei getrost, denn ich bin bei dir. Und ihr dürft auf Gott antworten, mit dem, wie es sich für euch gerade richtig anfühlt. Und wir werden jetzt noch als nächstes gemeinsam unseren Glauben bekennen. Und ihr dürft dazu aufstehen. Denn auch unseren Glauben zu bekennen, ist eine Antwort darauf, was Gott für uns getan hat. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, Die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Und in der Nacht, da er verraten war, nahm der Herr Jesus das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Das ist der Kelch des neuen Bundes in meinem Blut, das vergossen ist zur Vergebung der Sünden. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist.